NDR Info. Das Forum. Willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Dieses Bon mot bringt die Sache ganz gut auf den Begriff. Wer eine Vorhersage wagt, zum Beispiel über wirtschaftliche Entwicklungen, der lehnt sich mehr oder weniger weit aus dem Fenster, mit dem Risiko falsch zu liegen, so dass ihm vielleicht schon bald die Worte von gestern vorgehalten werden. Es gibt ja ganze Heerscharen von Leuten, die sich immer bedeckt halten und erst dann, wenn die Sache klar ist, mit dem Brustton der Überzeugung erklären, warum es so kommen musste. Weit vorgewagt hat sich jedenfalls ein Buch, das vor 40 Jahren erschien. Die Grenzen des Wachstums war der Titel, und es war ein düsterer Ausblick auf die Zukunft der Menschheit, auf eine absehbare Erschöpfung der Rohstoffreserven, auf wirtschaftliche Turbulenzen und Verteilungskämpfe. Wir schauen uns aus der Distanz von 4 Jahrzehnten diese Prognose einmal an und versuchen, ohne Besserwisserei, ihren Wert und ihre Schwächen zu beschreiben. Außerdem in dieser Sendung: Deutsche Spuren in New York, ein historischer Stadtrundgang mit elektronischer Unterstützung. Und keine Probleme mit SS-Veteranen, Estland und seine komplizierte Vergangenheit. Fortschrittsskeptiker hat es immer gegeben, sogar mitten im optimistischen Zeitalter der Aufklärung. Trotzdem ist der Glaube an einen fast unbegrenzten Fortschritt bis ins 20. Jahrhundert eine starke Grundströmung geblieben. Vor allem die ungeheuren technischen Entwicklungen haben dabei eine Rolle gespielt. Einen echten Knick hat dieser Fortschrittsglaube im Grunde erst in den 1960er und 70er Jahren bekommen. Einer der markantesten Wendepunkte dabei war die Expertenstudie aus dem Jahr 1972 mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums«. Denn ihre Kernbotschaft hieß: So wie bisher geht es auf keinen Fall weiter. Vorgelegt hatte diese Studie der Club of Rome, ein internationaler Kreis von Unternehmern und Wissenschaftlern, und das Ergebnis wurde weltweit diskutiert. Das Buch wurde in Millionenauflagen, zunächst in einem Dutzend und am Ende in fast 40 Sprachen verbreitet. Christoph Rasch über eine Studie, die bis heute für Diskussionen sorgt.
Fragil wirkt es, das Umschlagmotiv auf dem Buch, das 1972 auch in deutsche Buchhandlungen Einzug hält. Eine Erdkugel in zerbrochener Eierschale ziert den Umschlag der Erstausgabe von »Die Grenzen des Wachstums«, recht provokativ und plakativ für eine wissenschaftliche Arbeit. Und das war so gewollt, denn der Autor, der US-Ökonom und Systemtheoretiker Dennis Meadows, hatte ein ernstes Anliegen. So sagt er im Rückblick:
Wir wollten langfristige materielle Belastungen verstehen, die auf den Planeten einwirken. In den 70er Jahren glaubten wir, dass es 20, 30 Jahre brauchen würde, bis die Erde an ihre Belastungsgrenzen stoßen würde. Und wenn man diese Grenzen erreicht, ist es meist so, dass man weit darüber hinausschießt und es dann zu einem Zusammenbruch kommt.
Als Meadows Bericht, halb Studie, halb politisches Pamphlet, im März 1972 erscheint, steht die westliche Weltwirtschaft am Ende einer langen Wohlstandsperiode. Das Buch ist nicht die erste wichtige Publikation, die Zweifel am ungebremsten Wachstum anmeldet und den bewussten Umgang mit Ressourcen einfordert. Titel wie »Die Bevölkerungsbombe« oder »Planspiel zum Überleben« finden schon seit den späten 60er Jahren ihre Öffentlichkeit.
Aber die öffentliche Wahrnehmung ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Wahrnehmung des Berichts des Club of Rome, der sozusagen aufsetzt auf diese Welle,
sagt der Bochumer Historiker Rüdiger Graf. Er befasst sich intensiv mit dem Buch und seiner Wirkung. Der Club of Rome-Bericht erscheint parallel in 12 Ländern, begleitet von Berichten und Debatten in fast allen großen Medien. Die weltweite Resonanz ist einerseits Folge der kurz darauf einsetzenden Ölkrise, die beschriebenen Wachstumsgrenzen plötzlich real werden lässt. Und, sagt Zeitgeschichtler Rüdiger Graf:
Auf der anderen Seite unterscheidet sich der Bericht dadurch, dass er von angesehenen Fachleuten am MIT, also Massachusetts Institute for Technology, mit sehr aufwendigen Computersimulationen erstellt worden ist.
Und das ist damals wirklich neu. World 3 heißt dieses von einem 17-köpfigen Forscherteam um Dennis Meadows entwickelte Computermodell, gefüttert mit den damals verfügbaren Daten zu Rohstoffvorkommen, Landwirtschaft oder Bevölkerungswachstum. In 5 Szenarien kalkuliert die Software durch, wann der Planet an die Grenzen seiner Aufnahmefähigkeit stoßen könnte. Der emeritierte Kasseler Systemanalytiker Hartmut Bossel, ein späterer Co-Autor von Dennis Meadows, erklärt World 3 so.
Ganz grob gesagt, wenn es mehr Menschen gibt, dann gibt es auch mehr Industrieproduktion, gibt es mehr Umweltbelastung. Wenn es mehr Umweltbelastung gibt, dann gehen die Ackerflächen, werden beeinträchtigt, die Produktion wird beeinträchtigt und so weiter. Also es ist dann ein sehr vernetztes System. Insgesamt sind da ungefähr 200 Gleichungen drin, die das also miteinander verbinden.
Das nüchterne Ergebnis damals: wachsen Weltbevölkerung und Weltwirtschaft ungebremst weiter, dann gehen der Menschheit irgendwann im 21. Jahrhundert, wahrscheinlich schon ab dem Jahr 2015, die Lebensgrundlagen aus. Es sei denn, die Staaten steuern dem entgegen, mit Umweltschutzprogrammen oder Geburtenkontrolle, mit einer ressourcenschonenden Industriepolitik und letztlich mit einer Abkehr vom klassischen Wachstumsdenken hin zu einem Wirtschaften im Gleichgewicht. Das trifft in den frühen 70er Jahren sogar auf ein wohlwollendes Interesse bei den Regierenden. US-Präsident Carter baut Ökoprogramme aus und im SPD-geführten Deutschland ist es die Geburtsstunde offizieller Umweltpolitik. Doch der politische Diskurs ist hierzulande auch von Skepsis geprägt, sagt Historiker Rüdiger Graf.
Auf der radikaleren Linken gibt es sehr kritische Stimmen, die die Wachstumsskepsis des Berichts nicht teilen, sondern stattdessen argumentieren, dass das letztlich nur ein Versuch ist, die Verteilungsspielräume innerhalb der Gesellschaft einzuschränken. Und auch dritte Weltgruppen sind sehr kritisch, weil die den Bericht sehen als eine strategische Maßnahme der Industrieländer, um die Entwicklung in der dritten Welt weiter zu hemmen.
Und schon bald, spätestens nach der konservativen Wende der frühen 80er Jahre, kehrt politisch wieder Business as usual ein. Keine Regierungspartei wagt es, den Thesen des Berichts konkrete Einschnitte folgen zu lassen, Energiewenden oder Konsumverzicht zu verordnen. Den Autoren um Dennis Meadows und dem Think Tank des Club of Rome gelingt es zwar, das Grenzbewusstsein im öffentlichen Diskurs zu verankern.
Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man auch argumentieren kann, dass gerade durch den ungeheuren Alarmismus, der in dem Bericht des Club of Rome lag, und die Tatsache, dass sich keine dieser Prognosen bewahrheitet hat, sondern dass die alle falsifiziert worden sind. Also nach den Prognosen des Club of Rome dürften wir eigentlich heutzutage nicht mehr Auto fahren können, weil die Ölreserven mehr oder weniger erschöpft sein müssten. Ich glaube, dass sich dadurch sozusagen die Wiederholung doch sehr alarmistisch apokalyptischer Umweltprognosen ein gewisser Abstufungsprozess breit gemacht hat, der sich auch bis heute fortsetzt.
Die angeblich falsche Prognose mit den Erdölressourcen steht zwar so explizit gar nicht im Bericht des Club of Rome, ist aber der populärste Vorwurf gegen das Buch, den Kritiker jahrzehntelang ins Feld führen. Hier rächt sich, dass die Autoren von Die Grenzen des Wachstums eben auch gerne zuspitzen und ihre Rechenmodelle mit politischen Forderungen flankieren, was auch unter Wissenschaftlern Kritik hervorruft. Amerikanische Ökonomen kanzeln die Grenzen des Wachstums immer wieder als eine leere und irreführende Arbeit ab. Unrealistisch auch deshalb, weil Ereignisse wie Naturkatastrophen und Klimawandel, Kriege und Finanzkrisen darin nicht mit einfließen. Der Simulationsexperte Hartmut Bossel verteidigt das Werk seines Weggefährten Dennis Meadows.
Man lässt das Modell nicht einfach laufen, es kommt irgendeine Prognose raus. Das ist auch von den Kritikern gründlich missverstanden worden. Sondern was die Meadows gemacht haben, ist, dass sie dieses Modell genommen haben mit den Daten, die damals bekannt waren, 1972, und haben es also unter den Umständen laufen lassen und kamen dann dazu, dass jetzt im Beginn des 21. Jahrhunderts, dass dann jede Menge Probleme auflaufen.
Und so, sagt Bossel, müsse man die Modelle in Die Grenzen des Wachstums eben als grobe Skizzen möglicher Entwicklungen sehen und nicht als präzise Vorhersage. Max Schön, heute Präsident der deutschen Sektion des Club of Rome, hat im Rückblick allerdings Verständnis für die fachliche Kritik an der Studie.
Wissenschaftlich gesehen ist diese Kritik ja durchaus gerechtfertigt, denn es war das erste Modell, wo man überhaupt mal rechnerbasiert versuchte, die Welt zu simulieren. Und natürlich war dieses Modell weit weg davon, vollständig zu sein. Wenn wir uns aber heute angucken, wie wir zum Beispiel Klima simulieren und wie wenig wir dann immer noch sicher wissen, das sind ja alles Wahrscheinlichkeitsrechnungen, dann sieht man auch, dass so ein Modell als erstes Modell Modell auf einem großen Rechner, die damals noch Räume füllten, überhaupt nicht vollständig sein konnte.
Auch den renommierten Umweltaktivisten Jakob von Uexküll haben die Grenzen des Wachstums während seiner politischen Arbeit begleitet. Dass das dort verwendete Weltmodell nicht immer richtig lag, das ist für den Stifter des alternativen Nobelpreises kein Grund zur Beruhigung. Im Gegenteil. Denn, sagt er, viele drängende Probleme von heute flossen in die Berechnungen von 1972 gar nicht mit ein.
Das Hauptproblem ist, dass erneuerbare Ressourcen viel schneller zerstört worden sind, als der Club of Rome es prognostiziert hat. Aber die Erosion von Ackerland zum Beispiel ist viel schneller fortgeschritten. Auch zum Beispiel der Klimawandel, also eine unglaubliche Bedrohung, die da eigentlich überhaupt nicht vorgesehen wurde. Und so stehen wir natürlich heute vor der Situation, dass wir jetzt nicht vor dem einen Global Peak stehen, sondern vor dem Global Peak Everything. Das sind jetzt ineinander vernetzte Probleme und Herausforderungen.
Der Ressourcenverbrauch von mittlerweile 7 Milliarden Menschen übersteigt die Kapazitäten des Planeten mittlerweile um ein Fünftel. Der Mensch überzieht also weiter den Dispo-Kredit seiner Lebensgrundlagen. Und Konflikte um knappe Ressourcen, Wasser zum Beispiel, sind längst Realität. Das grenzenlose Wachstumsdenken aber ist das alte geblieben, so das pessimistische Fazit von Umweltstifter Jakob von Uexküll.
Unsere Politiker werden von Ökonomen beraten, die tatsächlich glauben, auch wenn die Produktion von Lebensmitteln halbiert wird, solange wir nur genügend iPods und Derivate produzieren, damit das Wachstum weitergeht, geht es uns weiterhin gut. Offensichtlich können wir uns diese Ökonomie nicht leisten. Darauf hatte der Klammerung vor 40 Jahren hingewiesen.
Autor Dennis Meadows selbst hofft angesichts gescheiterter Klimagipfel, aggressiver Turboglobalisierung und dem neuen Ressourcenhunger der Schwellenländer inzwischen nicht mehr auf einen radikalen umweltpolitischen Kurswechsel, der nicht kommt, sondern allenfalls auf Schadensbegrenzung. Unermüdlich reist der inzwischen 70-Jährige zu internationalen Konferenzen und Expertenanhörungen. Sein Warnen vor der globalen Grenzüberschreitung ist für den Wissenschaftler längst zur Mission geworden.
Change your behavior, don't only change your words.
Nicht Worte, sondern Taten zählen, sagt er, und zieht eine ernüchternde Bilanz seines Lebenswerkes. Die Menschheit habe 40 Jahre verschlafen, denn auch 4 Jahrzehnte nach dem ersten Erscheinen von Die Grenzen des Wachstums hätten sich viele der Weltszenarien im Kern in der Tendenz bewahrheitet. Und trotzdem, zum großen politischen Umsteuern hat das Buch weder Regierungen noch Konzerne gebracht und auch nicht die große Masse der Verbraucher. Dennoch sagt Club of Rome-Präsident Max Schön:
Also für die tägliche Arbeit sind die Erkenntnisse aus dem Buch noch wichtig. Nämlich die grundsätzliche Erkenntnis, dass wenn man Systeme überstrapaziert, dass dann Kipppunkte kommen. Und wenn diese Kipppunkte überschritten werden, also wir überfischen die Meere total, dann kippt der Tierbestand im Meer, aber keiner weiß dann genau, was passiert.
Die Menschheit könnte es in den kommenden Jahrzehnten erfahren. In einer Lebenswelt, die sich teilweise schon jenseits der mathematischen Wachstumsgrenzen abspielt, vor deren Überschreiten das Forscherteam um Dennis Meadows seit 1972 warnt.
Die Grenzen des Wachstums, Christoph Rasch über die Studie des Club of Rome, die vor 40 Jahren erschien. Deutschland ist faktisch ein Einwanderungsland. Es hat lange gedauert, bis man sich hierzulande an diese Einsicht gewöhnt hatte. Über Jahrzehnte wurden die Motive der Einwanderer häufig skeptisch und misstrauisch registriert. Im Grunde ist das ein schwerer Fall von historischer Vergesslichkeit. Denn aus unserem eigenen Land sind einst Hunderttausende, ja Millionen Menschen ausgewandert. Man könnte also ein gewisses Verständnis für Leute haben, die woanders ein neues Leben anfangen, zumal es unter den deutschen Emigranten so spektakuläre Biografien gibt wie die des Johann Jakob Astor. Der war nach einer ärmlichen Kindheit in Baden ausgewandert und brachte es zum reichsten Mann Amerikas. Überhaupt haben gerade in den USA die deutschen Auswanderer vielfältige Spuren hinterlassen. In New York gibt es jetzt ein Angebot für Leute, die zugleich elektronisch ausgerüstet und historisch interessiert sind. Eine mobile App des Goethe-Instituts, die Episoden aus der deutschen Vergangenheit der Stadt lebendig werden lässt. Claudia Sarre hat das ausprobiert.
15. Juni 1904. Die deutsche Kirchengemeinde St. Markus in New York unternimmt einen Ausflug. Die Menschen freuen sich, der stickigen Großstadt zu entkommen und genießen die Dampferfahrt auf dem East River. Plötzlich bricht an Bord der General Slocum ein Feuer aus. Über 1000 Menschen sterben in den Flammen. Was als sommerliches Vergnügen begann, wurde zu einer der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte New Yorks.
Das Entsetzen und Leid waren so unerträglich, dass etliche Männer, die ihre gesamte Familie auf der General Slocum verloren hatten, Selbstmord begingen. Das Unglück auf der General Slocum bedeutete praktisch das Ende der deutschen Gemeinde in Kleindeutschland. Die Hinterbliebenen verließen das Viertel. Das goldene Zeitalter der Deutschen in der Lower East Side war faktisch vorbei.
Diese Erklärung hört man, wenn man vor dem kleinen, schlichten Gedenkbrunnen im Tompkins Square Park steht, der noch heute an die Tragödie vor über 100 Jahren erinnert. Vorausgesetzt, man hat die entsprechende App des New Yorker Goethe-Instituts auf seinem Smartphone installiert. Hält man die Kamera auf das Denkmal, erscheinen historische Originalfotos samt Erläuterung auf dem Handy-Display. Die Anwendung soll das Aufspüren von deutscher Kultur in der Millionenmetropole leichter machen, erklärt Brigitte Döllgast vom Goethe-Institut.
Also hier haben wir nur ein Foto von Johann Jakob Astor, der ja also ein sehr wichtiger Geschäftsmann war dieser Zeit. Das legt sich jetzt sozusagen über das Bild, was wir hier vom Astor Place haben. Und bei den meisten anderen Orten, die wir mit dieser Augmented Reality versehen haben, sind es also tatsächlich dann eben Fotos, wie die Gebäude früher aussahen. Und das legt sich dann sozusagen über das Bild, das man in seiner Kamera hat.
So hat man den unmittelbaren Vergleich, welche Figur mit dem historischen Platz in Zusammenhang steht oder wie das Haus früher aussah. Vom Astor Place wandert man weiter ostwärts in das pulsierende East Village mit seinen Cafés, Tattoo-Shops und Sushi-Bars. Am St. Mark's Place stößt man auf einen unauffälligen alten Backsteinbau. An der Fassade steht noch die ursprüngliche Inschrift von 1888. Vereinshaus der Deutsch-Amerikanischen Schützengesellschaft.
Das war wirklich so ein Schützenverein, wie man ihn in Deutschland ja zu dieser Zeit eben auch gerne hatte, so im 19. Jahrhundert. Viele von den Deutschen, die hierher kamen, haben natürlich sich auch in Vereinen organisiert, die eben nicht nur gesellschaftliche Gründe hatten, sondern eben auch so ein bisschen soziale Verbindungen aufbauen halfen.
Erklärt Bibliothekarin Brigitte Döllgast. Landknappheit, Hungersnot und Arbeitslosigkeit ließen um 1860 Hunderttausende Deutsche in die Vereinigten Staaten auswandern. Zu groß war die Verlockung eines neuen Lebens im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Fast alle Immigranten blieben zunächst einmal in der Hafenstadt New York. Viele ließen sich in der Gegend östlich der Bowery nieder. Rund 400.000 Bayern, Preußen, Westfalen oder andere Bewohner des damaligen Deutschen Reiches wohnten Ende des 19. Jahrhunderts in Kleindeutschland, dem heutigen East Village und der Lower East Side.
Hier haben eben sehr, sehr viele Deutsche gelebt, kurz nachdem sie eingewandert sind. Und eigentlich erst um die Jahrhundertwende hat sich diese Bewegung oder ein bisschen vorher hat sich diese Bewegung etabliert, dass eben die meisten Deutschen dann Richtung Yorkville auf die Upper East Side gezogen sind.
Die Deutschen wurden wohlhabender, zogen aus ihren engen Mietskasernen in großzügige Herrschaftshäuser. Aus Kleindeutschland wurde Germantown, das heutige Yorkville, weiter im Norden Manhattans. Die Siedler bauten Kirchen und Krankenhäuser, errichteten Denkmäler oder gründeten Unternehmen. Noch heute gibt es auf der Upper East Side den Metzger Schaller und Weber, der deutsche Bockwurst und Leberkäse verkauft. Aktiviert man im Rupert Park ganz in der Nähe die German Traces App, weist ein Foto auf den deutschen Brauer Jakob Rupert hin. Wo heute Bäume wachsen, war früher das Fabrikgelände der Rupert-Brauerei. Vor dem Luxuskaufhaus Bloomingdale's erscheint ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden Brüder bayerischer Abstammung, die das Kaufhaus vor 140 Jahren als Gemischtwarenladen gründeten.
Es wurde von den Gebrüdern Joseph und Lyman Bloomingdale am 17. April 1872 unter dem Namen Bloomingdale's Great East Side Bazaar in der 3rd Avenue No. 938 eröffnet. Ursprünglich stellte Lyman mit seinem aus Bayern eingewanderten Vater Reifröcke her, die zu jener Zeit in Mode waren. Doch die beiden Brüder entschlossen sich, selbst ein Unternehmen zu gründen.
Die geschichtlichen Details interessieren nicht nur Touristen, sondern vor allem auch Amerikaner mit deutschen Vorfahren. Der New Yorker Mike Smith ist einer von ihnen. Seine Urgroßeltern kamen um die Jahrhundertwende über den Atlantik nach New York. Ihn interessiert die Geschichte seiner deutschen Ahnen brennend. Die technische Anwendung auf seinem iPhone findet er daher genial.
Wow, that's amazing that they got all this
Mike steht vor einem Apartmenthaus auf der Upper East Side, dem Ort, wo früher der erste deutsche New Yorker Turnverein seinen Sitz hatte. Der Verein kümmerte sich nicht nur um das körperliche Wohl, sondern auch um die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedürfnisse der deutschen Einwanderer.
Ich habe gerade erfahren, dass schon damals Leibesübungen wichtig waren. Zufällig sind sowohl mein Vater und ich große Fans von Bewegung und Sport. Und wer weiß, vielleicht geht der heutige Sportunterricht auf diesen Turnverein zurück.
Der Turnverein heißt jetzt American Turners New York und hat seinen Sitz in der Bronx. Mike Smith freut sich, dass die moderne Technik ihm die Erforschung des Lebens seiner deutschen Verwandten leichter macht. Dadurch würde die Vergangenheit ein Stückchen erlebbarer, sagt er.
Plötzlich fühlt man sich seinen Vorfahren viel näher. Meine Urgroßeltern sind vielleicht genau hier vor über 100 Jahren entlanggegangen, haben die gleiche Luft geatmet und diese Orte waren vielleicht Teil ihres Alltags. Das ist auf jeden Fall beeindruckend.
Check out some of the sites that may have been part of their daily lives. It's definitely impressionable.
Die Spurensuche lässt einen also nicht nur die Anfänge der deutschen Siedler auf dem amerikanischen Kontinent erforschen, sie ist außerdem eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit der Einwandererstadt New York.
Wie Einwanderer aus Deutschland die größte Stadt der USA mitgeprägt haben, das war Claudia Sarre über einen historischen Stadtrundgang mit elektronischer Begleitung. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. In Estland werden ehemalige SS-Männer als Freiheitskämpfer geehrt. Schlagzeilen dieser Art gingen unlängst durch die Medien. Hintergrund ist ein geplantes Gesetz, das diejenigen Esten als Freiheitskämpfer würdigen will, die in den 40er Jahren gegen die Sowjetunion kämpften, wobei unter ihnen auch manche waren, die sich bei ihrem Kampf gegen die Russen auf die deutsche Seite geschlagen hatten, manche kämpften sogar in Einheiten, die der SS unterstellt waren. Insofern würde man tatsächlich mit dieser Ehrung der Freiheitskämpfer auch einige SS-Leute sozusagen mitehren. Man spürt, hier geht es um eine komplizierte Geschichte, um die schwierige Situation eines kleinen Volkes zwischen zwei Großen, zumal wenn diese, wie damals, von aggressiven politischen Führern wie Hitler und Stalin regiert wurden. Zuerst hatten die beiden 1939 ihren berüchtigten Pakt geschlossen, mit dem Estland an die Russen fiel. Zwei Jahre später dann, nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion, wurde das Baltikum plötzlich von den Deutschen besetzt und weitere drei Jahre später kam wieder die Rote Armee. Diese geschichtliche Schleuderfahrt muss man sich vor Augen halten, bevor man schnelle Urteile darüber fällt, wer hier auf der falschen und wer auf der richtigen Seite stand. Albrecht Breitschuh über den baltischen Blick auf die Geschichte.
Sommer 1940. Der 14 Jahre alte Elmar Kasesalu aus Tallinn kommt mit ein paar Freunden vom Spielen nach Hause und sieht, wie der Nachbar der Kasesalus aus dem Fenster der elterlichen Wohnung springt. Er ist auf der Flucht vor 6 Rotarmisten. Die machen Jagd auf Esten, die im Heimatschutz des kleinen baltischen Landes organisiert sind. Die Flucht misslingt. Der Nachbar wird vor den Augen des 14-Jährigen erschossen, sein Vater später im angrenzenden Wall liquidiert. Seit diesem Tag ist für Elmar Kasesalu klar, dass er sich irgendwann einmal dem Kampf gegen die Sowjets anschließen werde. Gelegenheit dazu bietet sich 1944. Die Rote Armee ist drauf und dran, das inzwischen von den Deutschen besetzte Land wieder einzunehmen. Die Deutschen mobilisieren die einheimische Bevölkerung zum Kampf gegen die Sowjets. Der inzwischen 17 Jahre alte Elmar Kasesalu meldet sich freiwillig. Uns wurde gesagt, es handelt sich um die Waffen-SS und das ist eine Kampfeinheit. Das hat ausschließlich was mit Kämpfen zu tun. Ihr kommt an die Front. Aber wir haben uns gesagt, wir tun alles, damit die Russen nicht zurückkommen. Denn wir haben gesehen, was hier 1941 passiert ist. Für uns war klar, wir lassen die Russen hier nicht mehr rein. Im Juni 1941 wurden 6.700 Esten nach Sibirien verschleppt. In den beiden anderen baltischen Ländern Lettland und Litauen waren es insgesamt rund 30.000. Unter den Deportierten waren überdurchschnittlich viele Juden. Treffen konnte der stalinistische Terror nahezu jeden. Dass die Sowjets nach Belieben schalten und walten konnten, war Folge des Hitler-Stalin-Paktes, mit dem die beiden Diktatoren unter anderem den Weg für die Besetzung des Baltikums freimachten. Mit diesem Pakt, so die Zeitschrift Osteuropa, verbinde sich für die betroffenen Länder die Erfahrung eigener Machtlosigkeit sowie das Gefühl, von den Bündnispartnern im Stich gelassen worden zu sein. Als die de facto Zusammenarbeit zwischen Hitler und Stalin mit dem Einmarsch der Wehrmacht in der Sowjetunion ihr Ende fand, wurden die Deutschen im Baltikum bejubelt, erinnern sich Elmar Kasesalu und der heute 85-jährige Armand Trei, ebenfalls ein Freiwilliger.
Wir wissen nicht, Römer, was du. Ja,
die Deutschen wurden hier wie Befreier empfangen. Wir wussten ja alle noch, wie fürchterlich das Jahr 1941 war. Deswegen haben wir sie als Befreier begrüßt. Die Frauen haben ihnen Blumen zugesteckt. Sie wurden wie Freunde aufgenommen. Wir waren damals zu jung, um das alles zu durchschauen. Wir haben gedacht, wenn der Krieg erst einmal vorbei ist, bekommt Estland seine Unabhängigkeit wieder. Dass die Deutschen andere Pläne hatten, darüber haben wir nicht nachgedacht. Wir waren nur froh, dass die Russen weg waren. Elmar Kasesalu und Armand Trei kämpften wie viele tausend andere auch in der sogenannten Estnischen Legion. Die war der Waffen-SS unterstellt. Anders als die beiden waren die meisten nicht aus freien Stücken dabei. Sie wurden von den Deutschen rekrutiert. Die Motivation der Freiwilligen, so der Historiker Heikki Ahonen vom Okkupationsmuseum in Tallinn, lässt sich recht eindeutig benennen. Eigentlich war es Rache. In einigen Regionen Estlands haben sogenannte sowjetische Zerstörbataillone versucht, junge Männer in die Armee zu pressen. Wenn sie die nicht erwischten, dann haben sie deren Heimathöfe verwüstet und die Familien waren Repressionen ausgesetzt. Dafür Rache zu üben, war eine deutlich ausgesprochene Motivation. Zum anderen gab es aber auch keine andere Perspektive, denn zu diesem Zeitpunkt sah es tatsächlich so aus, als ob Deutschland den Krieg gewinnen könnte. Wie sich Estland gut 20 Jahre nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit zu seinen Legionären verhält, ist auch im Land nicht unumstritten. In einem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf, über den das Parlament im Frühjahr beraten soll, steht, Ziel sei es,
diejenigen anzuerkennen, die trotz der narzisstischen oder der kommunistischen Okkupation nicht den Glauben an die Werte der unabhängigen Republik Estland verloren haben und tätige Schritte gegangen sind, um Estlands Unabhängigkeit wiederzuerlangen.
Ob die freiwillig in SS-Verbänden kämpfenden Legionäre noch von anderen, zum Beispiel antisemitischen Motiven getrieben waren, wird auch in Estland untersucht. Anders als in Lettland und Litauen war die jüdische Gemeinde hier zu Beginn des Zweiten Weltkriegs recht klein. Von den damals rund 4.500 in Estland lebenden Juden konnte die Hälfte fliehen, 10% wurden von den Sowjets deportiert, weitere 11% in die Rote Armee eingezogen. Gut 1.000 blieben und wurden bis auf einen ermordet. Von deutschen Polizeibataillonen, in denen auch Esten dienten, so das Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde in Tallinn, Amnon Josef Lovistzuk. Es gab viele Esten, die beim SD oder in den Polizeibataillonen dienten, rund 1.000 Mann. Die waren dann in Weißrussland und Polen und haben dort an sogenannten Bestrafungsaktionen teilgenommen. Heute sagen sie, ja, ich war zwar dabei, aber ich habe nichts gemacht. Wenn ein Jude kam, dann habe ich ihm Brot gegeben. Ich glaube, das sind alles Märchen. Sie hatten ihre Befehle und haben sie ausgeführt. Wir wissen, dass mindestens ein estnisches Polizeibataillon an Strafaktionen beteiligt war. In Estland und seiner Hauptstadt Tallinn habe es keine Pogrome gegeben, sagt Amnon Josef Lovistzuk. Dass Freiwillige wie Elmar Kasesalu und Armand Trei nicht von Antisemitismus getrieben waren, glaubt er ihnen. Die Leute, die 1944 mobilisiert wurden, kämpften für die Freiheit. Das sehe ich sehr positiv. Ich kenne Soldaten und Offiziere, die dabei waren, sogar solche, die aus der französischen Fremdenlegion gekommen sind, um zu kämpfen. Ich akzeptiere zwar nicht, was die estnische Regierung jetzt vorhat, aber insgesamt waren die meisten von denen, die in der Legion unter SS-Kommando gekämpft haben, keine Übeltäter. Sie haben niemandem etwas getan. Es waren Soldaten. Für die nach dem Krieg das Leiden weiterging, denn viele landeten in Sibirien. Wer 10 Jahre Arbeitslager bekam, war noch einigermaßen gut davongekommen. Anders als es in deutschen Zeitungen zuspitzend bis verfälschend dargestellt wurde, plant die estnische Regierung nicht, SS-Kämpfer gesetzlich in den Rang von Freiheitskämpfern zu erheben. Ob eine offizielle Anerkennung, für die Unabhängigkeit Estlands gekämpft zu haben, tatsächlich zustande kommt, scheint für den Historiker Heikki Ahonen vom Okkupationsmuseum ohnehin unwahrscheinlich. Die Diskussion darüber gibt es schon sehr lange. Natürlich wäre es für diejenigen, die in der deutschen Uniform gekämpft haben oder kämpfen mussten, eine moralische Unterstützung. Aber da das jetzt schon so politisiert worden ist, glaube ich niemals, dass in Estland ein Gesetz angenommen wird, das Soldaten in deutscher Uniform als Freiheitskämpfer ausweist.
Estland und seine komplizierte Geschichte, das waren Rückblicke und Einblicke von Albrecht Breitschuh. Und das war zugleich das Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.